das Intro ist aus und ich hoffe, wir sind dran. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eintracht Frankfurt Podcasts. Ich werde hier von der Seite angelächelt, hoffe, dass die Person bald weg ist, damit ich mich nicht ganz so peinlich ertappt fühle. So, wir sind heute ohne René, ohne die Alex, dafür mit dem Dennis. Hallo.
Hi Marvin.
So, geht's dir denn gut?
Ja, mir geht's soweit gut. Es ist natürlich nach einem endlich mal wieder erfolgreichen Spiel, ist das natürlich auch mal ein ganz anderes Gefühl, hier im Podcast teilzunehmen.
Das
denn wir haben
schon
ja
lange
mal was
nicht
Positives
mehr, ne?
Zu berichten von der Eintracht und nicht nur Müll.
Nee,
nicht
ja,
nur Müll, aber ich will ja nicht zu viel vorausgreifen, aber ich hoffe, dir geht's auch gut, ja?
Nee, ja, mir geht's gut, vielen Dank. Du hast gesagt, es gibt Positives zu berichten. Womit willst du denn anfangen?
Also ich würde sagen, mit dem Positiven war für mich das erste Highlight war eigentlich die Choreo des Spieltags, wieder super gemacht. Klasse, was die Fans da jedes Mal auf die Beine stellen. Wir hatten ja schon öfter drüber gesprochen, häufig doch auch finanziell eine riesige Belastung. Und auch gerade in so einer Situation, wo du weißt, oh je, es wird schwer, ein Gegner, der eigentlich ja, in Tabellenregionen momentan oder in spielerischen Tabellenregionen, muss man ja wirklich eher sagen, weil sie waren ja gar nicht so weit vor uns. Aber im Endeffekt für mich vor dem Spiel eigentlich ein fast nicht zu schlagender Gegner. Und trotzdem reißt du dir so den Arsch auf für eine Mannschaft, die doch vorher ein bisschen blutleer gespielt hatte. Hat mir sehr gut gefallen. Also die Stimmung der Fans war doch schon mal prima. Und ja, ich denke mal, das hat dir auch nicht so schlecht gefallen.
Nee, hast du vollkommen recht. Ich fand die Choreo war echt mal wieder gut. Ich meine, es war jetzt nichts mega Besonderes, was du noch nie gesehen hast. Fakt war aber, wir hatten schon lange keine Choreo mehr, ne? Also es ist jetzt schon eine ganze Weile her gewesen, oder?
So ist es ja. Also ich muss aber auch sagen, eigentlich hat es sich die Mannschaft wirklich nach den blutleeren Leistungen von vorher auch nicht verdient. Es war natürlich jetzt sowas, wo man vielleicht gesagt hat, hier, wir machen mal vor dem Spiel wieder, wir versuchen sie anzuheizen. Gerade Heimspiele sind ja unsere große Stärke doch noch gewesen. Ja, und machen ein bisschen Dampf, dass zumindest jetzt dieser dieser Abstiegsfluch, der immer noch über der Mannschaft hing vor dem Spiel, dass der im Endeffekt jetzt endlich auch durch von Fernseite her eine Unterstützung da ist, um diesen Fluch endlich loszuwerden. Und es hat ja zum Glück auch geklappt, um mal was vorauszunehmen noch.
Ja, das ist halt so schwierig. Denn in der letzten Zeit haben wir ja zu Hause zumindest gar nicht schlecht gespielt. Das ist ja das Problem. Die Wahrnehmung ist nur äußerst problematisch, ne? Denn so gefühlt hast du die letzten Spiele alle verloren. De facto sah es nur bei den Auswärtsspielen schlechter aus. Aber die Stimmung vor dem Spiel war nicht wirklich gut, oder?
Die Stimmung vor dem Spiel in der Fanszene meinst du oder in der Mannschaft?
Mannschaft können wir ja nur teilweise.
Also was man so mitbekommen hatte, genau.
Ja. Ja.
Also bei den Fans war es definitiv wieder so eine Stimmung, oh Mann, jetzt geht der Strudel wieder nach unten, oh Gott, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht noch absteigen oder in die Relegation müssen. Das wäre ja das Super-Debakel wieder hier gewesen, was hätte noch passieren können. Rein rechnerisch war es ja auch noch möglich und bei der spielerischen Leistung, die du da teilweise gebracht hast, insbesondere, du hast schon richtig angesprochen, eigentlich auswärts. Daheim haben wir uns noch einigermaßen passabel verkauft. Aber ich denke, die Fans haben das mal gebraucht, um mal wieder auch zu sagen, und ich weiß noch, du hast auch vor 2-3 Wochen mal gesagt, du hast überhaupt keinen Bock mehr auf diese Eintracht, weil es einfach so demütigend ist, da hinzugehen und sich das anzugucken und da sich einen abzurackern im Fanblock und trotzdem dann nur mit einem unzufriedenen Ergebnis beziehungsweise auch einer unzufriedenen Leistung. Es war ja nicht nur das Ergebnis, war ja nicht nur scheiße, sondern auch die Leistung war Mist. Und da muss man wirklich sagen, war die Stimmung eher negativ und insbesondere nach dem Dosenöffner von Oczipka ist ja zumindest der Fanblock 38, 40 und so weiter fast explodiert. Dieser Freistoß, das war natürlich eine Riesenbefreiung.
Ja, das war klasse. Also das muss man wirklich sagen. Die Tore waren auch echt schön. Ne? Also ich meine, okay, mir wurde dann gesagt, ich habe das 1-0...
Extremer Torwartfehler.
Ja, war ein krasser Torwartfehler. Das sah mir in der Kurve, in der wir ja beide standen, sah mir das gar nicht so
extrem aus. Das hat man es gar nicht so gesehen, nee, genau.
Nee, ich habe erst gedacht, was macht denn Oczipka da? Ne? Hat aber gut reingestochert. Okay, Folgerichtig, du hast komplett recht gehabt. Torwartfehler, den hätte Baumann haben müssen. Ich wundere mich sowieso. Ich fand, Baumann war an dem Tag nicht wirklich gut drauf. Aber das hat uns natürlich in die Karten gespielt. Spitze auch, dass wir endlich mal aus einer Standardsituation wieder Kapital schlagen. Ganz wichtig gewesen. Und das war schon so ein bisschen der Dosenöffner. Und dann ging es halt auch weiter mit dem 2-0, was auch ordentlich, lustig ordentliches Tor war irgendwie, ne?
Ja, definitiv. Also insbesondere die Situation, dass wir auch mal das Glück haben, dass ein Abseits nicht gepfiffen wird. Und auch die Situation mit, ja, wie sagt man so schön, er hat den Turbo reingelegt, ein Seferovic. Er kann es noch, er ist definitiv eiskalt und hat das schön gemacht, muss ich sagen.
Ja, also das Tor von Seferovic war allererste Sahne. Da muss ich echt sagen, das war ein grandioses Tor. Das hat er eiskalt endlich mal gemacht. Du hast ihm aber auch angemerkt, das Geile ist, wir haben ihn die Wochen zuvor kritisiert. Ich war, glaube ich, auch bei Twitter und habe geschrieben, naja, am besten könnten wir auch uns Seferovic mal raussetzen und könnten dafür vielleicht einem jungen Dachs, wie zum Beispiel dem Luca Waldschmidt, mal ein paar Einsatzminuten geben. Der hat bestimmt auch Bock. Vorbereiten schon auf die nächste Saison. Da sollte er endgültig auch mal eingegliedert werden. Das war eigentlich die gedachte Idee, aber Seferovic wurde eingesetzt, Seferovic hat Bock gehabt, hat davor ja auch eine ganz coole Aktion gemacht, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet oder ob ihr das wisst, vielleicht wenn ihr es bei Facebook verfolgt, wahrscheinlich schon, es ging darum, Nepal, da gab es ein Unglück, das weiß ja jeder, ein Erdbeben und da hat er auch Geld gespendet, das ist auch eine relativ medienwirksame Aktion gewesen, die er da gemacht hat und ich habe schon das Gefühl gehabt, okay, der will jetzt auch auf dem Platz stehen und dann hat er mit Leistung geglänzt und Fakt ist, der hätte ja sogar noch mehr Tore schießen können an dem Tag.
Auf jeden Fall. Du sprichst natürlich, dass die Situation war, glaube ich, noch vor dem 1-0 gewesen, wo man sagen muss, das war wieder so ein typischer Brechstange. Ich gehe mit der Brechstange drauf und dresche das Ding einfach irgendwie mit drauf. Und natürlich kurz vor Schluss hat er ja nochmal diesen Pfostentreffer gehabt. Da hat Baumann mal sein Können gezeigt, wie du schon vorher gesagt hast, vorher natürlich gerade bei dem Freistoß extrem aufgefallen, völlig in die falsche Richtung gelaufen, am Anfang sich völlig darauf verlassen, dass der Ball nicht ins Torwart-Eck geht, sieht dann immer dumm aus, aber da muss man wirklich sagen, hat Seferovic natürlich nicht 100% rausgeholt, die er hätte machen können, aber ich bin froh, dass der Knoten geplatzt ist und wie wir schon gesagt haben, bis auf der kleine Schönheitsfehler, dass er knapp im Abseits gestanden hat beim Pass, war das ein super Tor, also ja. Wirklich richtige Stürmerqualität mal gezeigt.
Ja, endlich mal wieder, endlich mal wieder. Das freut mich auch für ihn, auch wenn ich ihn kritisiert habe. Das ist ja auch alles nur lieb gemeint, um mich jetzt hier rettend wieder rauszuschiffen. Ja, sage ich mal, kleiner Spaß. Nee, freut mich für ihn. Und dann trifft noch jemand, ich wusste gar nicht, dass der Tore schießen kann.
Gleichfalls. Hatten wir ja auch schon, ich glaube, für Uchipka war es, glaube ich, das erste Tor, ja. Die Eintracht. Und dann sprichst du es richtig an, gerade auch wieder nach einem Standard, auch wenn wir sind ja im Block fast ausgerastet, dass wieder so eine kurze Kackecke gespielt wird.
Ja.
Das sind wir ja wirklich, uns ist ja fast wieder alles aus dem Gesicht gefallen, weil diese Systeme normalerweise nicht funktionieren. Und dann kommt diese kurze Ecke, Uchipka war es ja, glaube ich, der dann den Ball auch wieder zurückbekommen hatte und diese Flanke gibt. Und tatsächlich du sagst es schon, niemand hat ihn auf der Liste gehabt für Tore und schon gar nicht mit dem Kopf, ein Chandler. Wahnsinn.
Ja, mega gut, hat er dann auch irgendwie so ganz komisch mit dem Kopf getroffen, aber die Situation war gut gemacht, die Ecke kam gut und es war ein astreines 3-0. Und das war halt auch wichtig für die Eintracht, schon mal so einen guten Vorsprung zu haben. Da hatte ich auch echt ein ganz gutes Gefühl. Also das war das erste Mal. Denn 2-0, wir wissen, wie oft die Eintracht solche Dinge wieder herschenkt. Bei dem 3-0 hatte ich dann zumindest zwischenzeitlich das Gefühl, okay, hier bewegt sich was. Aber man muss auch mal sagen, die Jungs hatten wirklich Bock an dem Tag. Alles, was davor geschrieben wurde, kann man so stehen lassen. Man kann es auch kritisieren. Darauf werden wir nachher nochmal zu sprechen kommen. De facto ist es aber so, Kevin Trapp hat sich ja dann am Freitag hingestellt und hat halt auch zumindest, ich will nicht sagen, dass er Partei ergriffen hat für seinen Trainer, aber zumindest doch für die Mannschaft, deren Kapitän er ist. Und hat da einige Dinge klargerückt, hat auch medial irgendwie, hat doch die Medien ein bisschen angegriffen, jetzt nicht total frontal, aber es ging doch schon in diese Richtung. Und du hast dann wirklich am Samstag um 15.30 Uhr gemerkt, die Jungs hatten Bock, die haben gekämpft, da sind Grätschen passiert, da wurde nachgelaufen, da hat keiner versucht, sich irgendwie hängen zu lassen und das war das, was auch zum Erfolg geführt hat.
Das war auch das Zeichen, was wirklich die Fans auch gebraucht haben. Dass die Mannschaft hat Bock, die Mannschaft gibt alles, die Fans geben sowieso immer alles, wenn du dir anguckst, mit wie vielen Fans, die bei diesen scheiß Auswärtsfahrten, wo du wirklich sagst, es ist schon klar, dass du verlierst und trotzdem fahren wieder Tausende, das Kontingent wird ausgeschöpft, plus noch irgendwie Karten von der Heimseite gekauft und dann versucht noch mit in den Block zu kommen. Es ist einfach klasse, was diese Fanszene leistet. Und diesmal war es wirklich so, dass endlich auch mal die Mannschaft eine Antwort darauf gegeben hat und gesagt hat, okay, heute zeigen wir es euch mal auch, wir können es noch. Und Hoffenheim natürlich an manchen Stellen, muss man sagen, an dem Spieltag zumindest in der ersten Halbzeit ein dankbarer Gegner. Denn sie hatten auch 2, 3, glaube ich, ganz gute Chancen, so wie ich das zumindest aus dem Block verfolgen konnte. Wo man sagen muss, wenn die einen besseren Tag haben, ein Firmino hatte da, glaube ich, was über dann sinnlos ja. Übers Tor geköpft gehabt. Ich weiß gar nicht, waren noch so 2 Szenen, wo jeder da erstmal im Block, da hast du richtig so gemerkt, boah, erstmal durchatmen. Super, auch der Fußballgott ist heute mal auf der Eintracht-Seite, denn die Hoffenheimer hatten auch nicht ihren allerbesten Tag. Hat uns super in die Karten gespielt. Das war super wichtig und ich bin froh, dass wir das Ding in der ersten Halbzeit entschieden haben. Weil es ja dann, das war auch das kleine Aber dann noch, in der zweiten Halbzeit natürlich nicht so schön angefangen hat.
Nee, das stimmt. Das war gleich zu Beginn ein ziemlicher Dämpfer. Aber man muss auch da sagen, woher kam es? Es war halt eigentlich nur eine Standardsituation. Ne? Und die Standardsituation im Gegensatz zur ersten, die zum 1-0 geführt hat, war das ja wirklich eine Sache, die war unlösbar eigentlich zu verteidigen, oder? Also ich muss sagen, Trapp sieht da vielleicht ein bisschen blöd aus, aber das war definitiv nicht seine Schuld. Oder wie seht ihr das?
Oder wie siehst du das? Also ich
dem
muss
Hoheit
sagen,
nicht es, ihr, natürlich.
Ja, genau, so ist es. Also ich muss sagen, wenn er natürlich, es sah zumindest ein bisschen komisch aus, sah so aus, als würde er zu spät reagieren. Ich habe jetzt das Fernsehbild dazu jetzt nicht mehr gesehen, aber ich glaube, auch da war so ein bisschen die Meinung, was ich mitbekommen habe, dass er, hätte er ein bisschen früher reagiert, hätte er eventuell eine Chance gehabt, aber definitiv nicht so, wie es ist eindeutig, dass ein Baumann einen absoluten Torwartfehler gemacht hat und Kevin Trapp war eher, wenn er einen richtig super Tag gehabt hätte, hätte man das Ding auch halten können. So hat er es natürlich dann, war jetzt natürlich eine blöde Situation, weil es war, glaube ich, ja 50. Minute oder sowas. Das ist natürlich immer blöd, wenn du dann gerade, du baust den Gegner natürlich massiv damit auf und hast auch dann gemerkt, da ging dann erstmal nichts mehr bei uns. Da war dann wieder, schwere Beine, auf einmal ging es nur noch Angriffe von Hoffenheim. Da hatte ich dann doch wieder Angst. Und das war natürlich dann auch gleich wieder, wenn du die letzten Spiele gesehen hattest davor. Ich weiß nur, du weißt sicherlich noch, wir waren ja alle dann schon sehr, oje, pessimistisch. Mhm. Oh Gott, nicht, dass wir das jetzt noch vergurken. 3-0, wenn sie doch jetzt nicht noch aus der Hand geben wollen. Es war zwischenzeitlich wirklich für mich zumindest die Gefahr da, das Spiel wirklich komplett aus der Hand zu geben, wenn wir erstens keinen Kevin Trapp im Tor gehabt hätten, denn der hatte dann noch 1, 2 gute Dinge gehalten. Und zweitens die Abwehr noch weniger diszipliniert gespielt hätte, wie sie da gespielt hat. Denn sie haben auch ein paar Situationen diesmal gehabt, wo man wirklich sagen muss, da war mal Stabilität zu erkennen. Was wir ja oft gehabt haben, wo wir gesagt haben, oh Gott, wie fallen die denn da hinten rum? War es meiner Meinung nach diesmal ein wenig besser.
Auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich fand es wesentlich, wesentlich besser. Es war definitiv so nach dem Gegentor, nach dem 1-3 oder beziehungsweise aus Frankfurter Sicht 3-1, gab es eine Druckperiode. Du hast deutlich gemerkt, dass Hoffenheim jetzt hier nochmal ein bisschen das Tempo angezogen hat, nochmal versucht hat, die Chancen zu nutzen. Es gab ja dann auch einen Wechsel nochmal. Aber diese Bemühungen blieben de facto erfolglos. Auch weil die Eintracht wirklich kompakt verteidigt hat. Und das ist was sie, glaube ich, schon bei dem Gladbach-Spiel gut gemacht haben. Dennis, da warst du ja leider nicht da, hattest ja keine Zeit, aber du hast es ja auch gesehen. Und du hast ja auch da schon eine sehr couragierte Abwehrleistung gegen einen sehr, sehr guten Gegner, wie wir momentan sehen, der mit um Platz 2 kämpft. 0-0 ist absolut ein ehrbares Ergebnis. Und jetzt wieder eine gute Abwehrleistung. Ich muss sagen, natürlich passiert ein Gegentor, aber auch nur durch eine Standardsituation. Wir haben das diesmal gut verteidigt. Die sind nicht zu einem zweiten Gegentor gekommen, weil dann wäre es wirklich vielleicht noch problematischer geworden. Wir kennen unsere Eintracht. Ich habe zu dir oder zum einem Kumpel von uns dann gesagt, ja, hier, wir müssen bis zur 85. Minute müssen wir auf jeden Fall das 3-1 halten, weil wenn du so früher einknickst, dann weißt du, da kann dir die Sache wieder ganz anders ausgehen.
Ja.
Aber das haben wir gut gemacht und dann im Endeffekt unter dem Strich muss ich sagen, natürlich war Hoffenheim, hatte eine Drangphase, die Eintracht war aber deutlich besser und die klareren Chancen hat sich Hoffenheim auch nicht wirklich herausgearbeitet. Da war die eine Situation von Firmino, dann hat Trapp auch eigentlich einen nicht guten Tag gehabt, hat wieder ordentlich gehalten, war wirklich stabil, aber es war nicht so viele hundertprozentig, wo du sagen musst, oh Gott, jetzt meine Güte, was haben wir Glück gehabt. Das war unter dem Strich eine absolut verdiente Leistung und ich habe ehrlich gesagt mit Hoffenheim keine Mannschaft gesehen, die hier zwingend um die internationalen Plätze mitspielt.
Ja, das finde ich auch. Der Anspruch ist momentan, zumindest nach dem Spiel, denke ich, haben sie sich das ein bisschen verspielt. Auch nicht nur tabellarisch natürlich, sondern wie du sagst, also die Leistung, wenn sie da nicht einen extremen Leistungsschub haben, wird das ganz schwierig. Ich weiß jetzt nicht, was das Restprogramm von Hoffenheim ist, aber wenn das einigermaßen ja, nicht unbedingt absolut kriselnde Vereine sind, die oder für Vereine sind, die für die es um nichts mehr geht, die da aufspielen lassen, wird das ganz schwierig für Hoffenheim, da auch noch die letzten 6 Punkte einzufahren. Ich muss wirklich sagen, Hoffenheim war in meinen Augen, wie du auch schon richtig gerade gesagt hast, hatten die eine gute Drangphase. Wir haben aber dann auch noch mal gezeigt am Ende, das war dann auch schön, blöd war natürlich die Verletzung von Medojevic, dafür kam ja Flum noch mal rein. Das war, fand ich, aber gar kein so schlechter übler Wechsel. Auch ein Flum hatte, obwohl man hat ihm ja schon die fehlende Spielpraxis angemerkt. So, die Laufwege haben noch nicht so gestimmt. Aber er hatte 2, 3 gute Pässe, 2, 3 gute Situationen. Und das für, ich glaube, er war eine Viertelstunde auf dem Platz, absolut in Ordnung.
Das muss man sagen.
Also und da hast du... Das, ja, genau. Nee, sag, red du erstmal.
Ich gehe nochmal ein. Nee, ich bleibe jetzt bei Medojevic. Und Flum, vollkommen richtig. Ich meine, du hast wirklich gemerkt, Flum war elendig lange aus dem Geschäft raus. Ne? Der war auch sehr froh. Ich glaube, ich habe so ein paar Berichte dann gehört, wo er dann auch selbst gesagt hat, es war einfach mega geil, mal wieder Fußball gespielt zu haben und auch mal auf dem Platz zu stehen. Das ist schon mal eine schöne Angelegenheit. Das freut mich auch, dass er das auch so gefühlt hat und nicht irgendwie Frust überwogen hat. Es war problematisch, aber er hat sich gut reingekämpft. Schade, dass Medojevic verletzt ist. Der fehlt uns jetzt für die restliche Saison. Auch bitter, weil so richtig aufdrängen konnte er sich halt einfach in dieser Saison nicht. Das muss in der nächsten dann auf jeden Fall noch besser werden. Für Flum ist es schön. Muss aber sagen, um nochmal, hier draußen ist, glaube ich, unglaublich viel los hier. Sorry, wenn man das vielleicht hört. Naja. Das ist halt das Problem, offenes Fenster an der Hauptstraße. Ne? Nein,
ja, gut. Ja, ja.
Ich komme wieder zurück zum Thema. Hoffenheim, ich denke nicht, dass Hoffenheim sich jetzt dementsprechend nochmal für die internationalen Plätze qualifizieren kann. Die haben jetzt, glaube ich, zwar nur zwei Punkte Abstand auf Platz 7, Platz 7, der ja reichen könnte, aber Fakt ist im Endeffekt, Mannschaften wie Dortmund, die haben jetzt Blut geleckt. Ja, auch Schalke wird nochmal versuchen, darum mitzuspielen. Und Bremen ist ja momentan auch nicht so verkehrt. Also ich glaube, Hoffenheim braucht sich da jetzt keine großartigen Hoffnungen, fast ein Wortspiel, machen. Ich denke, da ist der Käse gegessen.
Sehe ich genauso.
Das ist halt...
Das sehe ich ganz genauso.
Ja, sie haben sich selbst persönlich das Ziel gesetzt, 8-12, das wollen wir diese Saison erreichen. Für mich ist das halt so das typische graue Maus-Ziel. Ja. Ich kann aber nachvollziehen, dass gerade in den Saisons, die es vor dem Antritt des gegenwärtigen Trainers Gisdol gab, die waren sehr turbulent. Jetzt die letzte Saison war schon äußerst solide, die jetzt auch. Da ist schon eine Kontinuität auf jeden Fall bemerkbar. Ich hätte mir aber mit dem Kader auch vorstellen können, so Leute wie Firmino, dass die schon dazu führen, dass es hier ins internationale Geschäft geht. Habe aber persönlich kein Problem damit, wenn es nicht so ist.
Sehe ich genauso, obwohl ein Volland ja definitiv wieder seine Klasse auch teilweise zumindest aufblitzen lassen hat. Ist meiner Meinung nach ein sehr guter Spieler. Definitiv auch jemand, der, wie du sagst, der Kader ist natürlich generell eher in der Region Platz 5, 6 zu sehen, wo ich jetzt sage, okay, bin ich doch eher überrascht hier oben, dass dann Augsburg sich doch so lange da oben hält, rein vom Kader gesehen her. Ja, das aber ja, brauchen wir uns ja auch gar nicht zum Glück drüber zu ärgern oder zu unterhalten. Für uns ist es Dings, ich habe jetzt auch wieder gelesen, haben jetzt die ersten schon wieder angefangen, oh super, jetzt geht's doch noch nach Europa. Also was? Ich muss sagen, ja, doch, doch. Ich habe das hier, ich habe jetzt schon mehrere, auch Kommilitonen oder ehemalige Kommilitonen besser gesagt, Gratulation und jetzt hier direkt der Konkurrent um Europa geschlagen. Habe ich gedacht, hä, okay, ja, es ist rein rechnerisch noch möglich. es ist doch nicht unbedingt das Wahrscheinlichste, dass wir am Ende dieser Fünfergruppe, die, glaube ich, um Platz 7 da noch irgendwie rumgurkt, da am Ende sein werden, die da stehen.
Ja, also ich weiß nicht,
Platz 7 überhaupt reichen sollte.
Ich weiß nicht, in welchem Zustand du deine Kommilitonen getroffen hast. Ja, das musst du mir dann nachher, wenn wir hier ausmachen, ein bisschen näher erklären. Dann erschließt sich diese Euphorie. Denn nüchtern betrachtet ist das jetzt definitiv nicht mehr drin. Natürlich auch ob der Leistung der Eintracht in der gesamten Saison. Aber es ist auf jeden Fall so, im Abstieg brauchen wir uns jetzt definitiv keine Sorgen mehr zu machen. Das ist ja auch schon mal okay. Wir wissen ja, es wurde ja auch ein bisschen gezittert. Auch ich hatte so ganz pessimistisch die Rechnung aufgestellt, wenn das so weitergeht, können wir da doch nochmal reinrutschen. Das ist jetzt definitiv nicht der Fall. Bevor wir jetzt
wichtig,
zum nächsten
TV-Gelder Thema durch Tabellenpositionen, TV-Gelder ist natürlich immer ein wichtiges Thema.
Ja.
Dass umso höher wir stehen. Ich denke, es ist natürlich, wie wir ja immer sagen, es macht ja keinen Spaß, diese graue Maus im Mittelfeld zu sein, aber lieber ein wenig höher im Mittelfeld und graue Maus als weiter unten im Mittelfeld, denn das Geld fehlt uns am Ende.
Money, auf jeden Fall. Wie Teddy Biasi damals schon gesagt hat, Money, ja. Das Geld ist das, was regiert und das Geld ist auch das, was das Fußballgeschäft dummerweise, auch wenn man es nicht so wahrhaben mag, ganz entscheidend prägt. Und da ist ja wirklich so, je besser die Tabellenposition, desto besser vielleicht auch der Kader für die kommende Saison. Das weiß man nicht, ne? Wir haben ja vor dem letzten Spiel, haben wir jetzt auch viele befragt, unsere Fans, gerade auch bei Facebook, wie ihr Gefühl ist, ne? Also jetzt, wir hatten davor ein Spiel verloren, das war sehr unglücklich und die Auswärtsbilanz ist ja sowieso schlecht. Und dann sind wir irgendwie wieder reingerutscht, dann gab es noch Presseberichte, die äußerst negativ waren, über Schaf und so, werden wir gleich auch noch sprechen. Und da gab es mehrere Kommentare. Ne? Einer zum Beispiel vom Erik, einmal pro Saison, da haben wir Anspruch auf Abstiegsangst, also läuft das. Ne? So einer, der Kai hat zum Beispiel geschrieben, meine Stimmung ist im Keller, habe momentan echt wenig Lust, mir Eintracht-Spiele anzuschauen. Und das soll schon was heißen. Ich bin froh, wenn die Saison rum ist. Und neben den ganz langen Texten hier, wo hier sich ausgelassen wurde, das sind fast Romane, das finde ich auch ganz toll. Also ich muss mir das alles auch nochmal genauer durchlesen. Ich finde es toll, dass so viele geschrieben haben. Aber du siehst, es war natürlich eine sehr negative Grundstimmung. Zum Beispiel die Tanja hat geschrieben, ja, so ein bisschen Abstiegsangst ist da, aber was bringt das Gejammer? Das finde ich eine eigentlich relativ positive Ansage. Es wäre auch trotzdem nicht das erste Mal bei einem Abstieg dabei zu sein. Ich wünsche mir halt endlich mal eine konstante Leistung der Eintracht. Aber egal, was kommen mag, für alle Zeit SGE. So, das waren jetzt einige Kommentare. Ich lese vielleicht gleich nochmal was vor. Ist es denn mittlerweile so, Dennis, dass du sagen würdest, ach ja, jetzt ist aber alles vorbei, jetzt geht es mir wieder gut, jetzt finde ich das wieder positive?
Ich muss sagen, es wird sich jetzt zeigen, ob sie es auch mal hinbekommen, gegen so einen Mistverein wie die Hertha auch mal auswärts was zu zeigen. Denn wir haben ja gesehen, sie können es. Sie können es auch gegen in Tabellenregionen, in besseren Tabellenregionen. Und dementsprechend will ich da jetzt wirklich eine Leistung sehen, die zumindest an die Leistung vom Wochenende anknüpft. Und also selbst wenn wir verlieren sollten und die zeigen eine gute Leistung, bin ich zufrieden. Aber so dieses, du kannst das auch jetzt nicht in die nächste Saison mitnehmen, oh Mann, wir sind Tabellenletzter der Auswärtstabelle oder sowas, da raste ich ja fast aus, ne? Wenn ich mir das angucke, ich glaube, wir sind mit ein bisschen Abstand sogar Tabellenletzter der Auswärtstabelle. Ja. Das ist so richtig, richtig deprimierend, auch den Fans gegenüber eine Frechheit, die sich da jedes Mal einen Arsch aufreißen auswärts. Finde ich einfach nur eine Frechheit, muss ich sagen, bin ich noch nicht ganz besänftigt. Im Prinzip freue ich mich drauf, wenn die Leistung einigermaßen akzeptabel sein sollte. Am nächsten Spieltag bin ich voll zufrieden, egal wie das Spiel dann gegen Leverkusen zu Hause ausgehen sollte.
Ja, das ist halt genau der Punkt. Also ich finde, du sprichst es vollkommen richtig an, dass die Auswärtsbilanz einfach viel zu desaströs ist. Und sie ist desaströs, ob der Tatsache, dass wir so oft in Führung gegangen sind und die Spiele dann haben noch abgleiten lassen. Ich wiederhole die ganzen grausamen Partien nicht. Da war eigentlich nur Leverkusen in der letzten Zeit, was auch schon der, logischerweise das letzte Spiel der Hinrunde war, eines der wirklich positiven Erlebnisse, auch wenn du selbst da noch Punkte verloren hast. Aber damit konntest du ja nicht rechnen. Aber an sich sieht es viel zu schlecht aus und da müssen wir unseren Fans einfach mehr bieten. Das muss auch der Anspruch der Frankfurter Eintracht sein, den Fans auswärts noch mehr zu bieten, denn es ist einmalig, was du sagst, dass so viele mitfahren, bei Wind, bei Wetter, bei schlechten Temperaturen und sonntags, blöde Spielzeit, aber die sind trotzdem immer da und dann kann ich mich nicht einfach hängen lassen. Ja? Ich meine, und zusätzlich geht das, was du ja auch sagst, mit diesem, natürlich ist es jetzt nicht mehr so, dass wir jetzt noch totalen Druck haben, wir sind jetzt sicher, nach oben geht auch nicht mehr viel. Der Alexander Vogt zum Beispiel hat bei Facebook geschrieben, ich frage mich eigentlich wie jedes Jahr, wer eigentlich die Saison nach 24 Spieltagen für beendet erklärt hat und wir die restlichen Spiele nur als eine Art Freundschaftsspiele spielen. Das kann einem so vorkommen, ne? Wenn du dann überlegst, wie das vor dem Spiel jetzt war. Jetzt danach muss man sagen, sie haben diese Reaktion gezeigt. Und ich hoffe auch im Sinne des fairen Wettbewerbes, wir spielen ja zum Beispiel jetzt noch gegen die Hertha. Und Hertha ist ein Abstiegskonkurrent. Und wenn wir gegen Abstiegskonkurrenten spielen, heißt es ja, jetzt kommt der schlaue Schluss von Marvin, es gibt noch andere, die gegen den Abstieg spielen. Ja, großer Fuchs. So. Und Ups, da ja. wollen die anderen natürlich, dass wir der Hertha nicht einfach 3 Punkte schenken.
So ist es. Und das ist auch, man kann es immer nur wieder wiederholen, sie sind es den Fans schuldig, sie sind sich selbst schuldig. Und es, wie auch wie wir vorhin schon gesagt haben, es geht da um einen Haufen Geld. Gewinn die letzten 2 Spiele, bist du wirklich vorne nochmal, sagen wir jetzt mal wahrscheinlich 8. oder 9. Das gibt schon nochmal ordentlich Kohle zusätzlich, die in den einen oder anderen Spieler, der uns in der Runde definitiv defensiv gefehlt hat. Haben wir ja jetzt lange Zeit gemerkt, was das wieder für ein Dilemma war. Aber ich hoffe, dass die Eintracht sich zusammenreißt und es würde eine gewisse Konstanz natürlich, auch wenn es nur 2 Spiele mal sind, wo du gute Leistung, jetzt hast du ja schon gesagt, die Defensivleistung war ja schon Gladbach-Spiel gar nicht so schlecht.
Ja.
Ja, man musste sagen, okay. Gut, jetzt pack das hier, die 2 Spiele noch hintereinander und dann bist du doch voll und ganz zufrieden schon als Fan. Wir wollen ja gar nicht viel.
Nee, dann hättest du auf jeden Fall auch einen guten Saisonabschluss und könntest mit gewissen Zielen in die neue starten. Denn Fakt ist, es soll ja auch mal wieder dauerhaft besser werden, oder?
Jawohl, sehe ich genauso. Es ist auf jeden Fall was jetzt abhaken, dann wirklich erst nach dem 34. Spieltag. Ja. Es war schön, wie der Alex das gesagt hatte. Es passt wirklich zu der Mannschaft leider. Aber es ist im Endeffekt so, jetzt noch die 2 Spieltage durchfeuern, nochmal ordentlich Vollgas geben. Und ja, ich denke, dann läuft da auch was.
Sehr gut. Jetzt aber die Frage. Mit oder ohne Thomas Schaaf?
Die neue Saison mit oder ohne Thomas Schaaf ist eine super schwierige Frage, denn ich muss wirklich sagen und in Gedenken, in Anführungszeichen, an unsere beiden Fehlenden heute, ja, insbesondere die Alex, die immer pöbelt, dass sie kein System erkennen kann. Leider hat in dieser ganzen Saison dieses System, konnte ich vielleicht in 1-2 Spielen was erkennen, vielleicht auch 3-4, vielleicht maximal, sagen wir mal, wenn es ganz hoch kommt, in 1/4 der Spiele, konnte ich eine Strategie erkennen. Und das ist natürlich sehr wenig, gerade wenn du sagst, oh Mann, jetzt ist es, wenn du das in der Hinrunde schon gesagt hattest, waren ja die ersten, glaube ich, 6-7 Spiele, ist die Alex ja schon regelmäßig ausgerastet. Da muss ich sagen, ja, der braucht noch ein bisschen Zeit. Hinrunde habe ich immer noch gesagt, oh, der braucht noch Zeit. Jetzt sind wir 2 Spieltage vor Schluss, jetzt muss ich langsam sagen, naja, hatte er vielleicht die Zeit und hat es nicht hinbekommen, das mit dieser Mannschaft zu machen? Ist Thomas Schaaf der Richtige für diesen Kader? Denn Thomas Schaaf ist ein super Trainer, meiner Meinung nach. Aber das ist eine andere Sache. Aber es scheint nicht so ganz mit diesen Voraussetzungen, die ihm in Frankfurt gegeben sind, scheint es nicht so zu harmonisieren. Also insbesondere mit der Strategie, die er spielen will, die ich wirklich auch oft nicht erkennen kann, scheint mit dem Spielerpotenzial nicht so möglich zu sein. Zumindest in den meisten Fällen. Wie siehst du das?
Gegenfrage. Ist es denn überhaupt möglich, ein Spielsystem dementsprechend durchzusetzen, wenn dir immer wieder ganz, ganz wichtige Spieler fehlen?
Das ist eine berechtigte Frage, aber du musst natürlich immer, und das macht dann nochmal einen hervorragenden Trainer, denn ich habe jetzt ja nur gesagt, Thomas Schaaf ist ein guter Trainer, ein hervorragender Trainer müsste normalerweise auch aus dem beschissensten Potenzial eine Mannschaft formen können, die zumindest ja, dann ihr System in ein, zwei, drei, vier Spielen, bis der Gegner sich darauf eingestellt hat, runterspielen kann. Und das habe ich hier teilweise wirklich nicht gesehen, dass immer wieder mal gleiche Taktiken gespielt wurden. Das war ja das Problem beim Fee oder auch bei anderen Trainern vorher, wo man gesagt hat, oh, jetzt haben sie eine Taktik, die funktioniert. Da haben sich die Gegner darauf eingestellt. Videoanalyse heute bricht den meisten dann das Genick. Da werden dann zwei, drei Situationen im Training 10 Mal vorher gezeigt. Und damit hast du dieses Taktiksystem ausgehebelt. Das wird automatisiert und das Spiel geht meistens zugunsten des Gegners. Das ist natürlich dann scheiße, wenn du da nicht variieren kannst. Das liegt natürlich auch an unserer Kaderbreite,
Ja.
die man natürlich auch wirklich definitiv im Sommer mit Potenzial bestücken müssen und Mist aussondern. Also Spieler, die jetzt nicht zum Einsatz kamen, muss man wirklich sagen, runter von der Liste. Danke, dass er da war. Zumindest wenn Thomas Schaaf bleibt, weil er offensichtlich mit dem Kader, mit der Breite dann nichts anfangen kann. Wie gesagt, ein hervorragender Trainer, denke ich, kann auch aus dieser Mannschaft, die wir da momentan haben, zumindest zwei Strategien bieten, die eventuell ja vielleicht nicht für eine ganze Saison reichen, um jedes Mal erfolgreich zu sein, aber zumindest durch gewisse Automatismen ja das ein oder andere Spiel zumindest attraktiver im Sinne für Strategiefüchse machen.
Okay.
Ob das dann ist, es wirkt ja immer so, als würden so spielen, kommt, der Trainer sagt, hier, spielt einfach mal, wie ihr wollt. Spielt mal, wie ihr wollt, spielt mal ein bisschen nach vorne. Da ist nichts mit extremer Taktik, meiner Meinung nach. Aber gut.
Ja.
Du wolltest was sagen, Marvin?
Nee, ich muss sagen, im Verlauf deiner Erläuterung wird mir das durchaus klar, was du meinst. Also ich kann da Hand und Fuß erkennen. Gerade wenn ich an Fee denke, ohne ihn jetzt hochzuloben, aber es waren doch einige Spiele dabei, wo du gemerkt hast, dass Fee an gewissen Punkten komplett angesetzt hat, taktisch während des Spiels noch mal was verändert hat. Da waren auch ein paar Partien gegen die Bayern da, die nicht abgeschenkt wurden, die äußerst knapp waren. Auch gegen Dortmund waren ein paar Partien da, wo du wirklich gemerkt hast, wo auch die Eintracht mehr im Fokus war, dass gerade da wirklich was ging. Für mich ist es auch so, dass Thomas Schaaf ein bisschen dieses durchdringende Konzept fehlt, in der Mannschaft eine Taktik zu implementieren, die immer anwendbar ist oder die du zumindest immer anwenden wirst. Denn manchmal kam es mir so vor in der Saison einfach nach vorne raus und nach vorne rein und schauen, was passiert. Meistens war Meier da, der ist jetzt verletzt, aber es war halt eher so, König Zufall war dann auch öfter mal da. Das war zumindest so das, was ich so mitbekommen habe, beziehungsweise wie ich das
Sehe ich
gesehen habe.
genauso.
Und da muss angesetzt werden. Das ist halt aber echt die Frage, wird da mit ihm angesetzt, ohne ihn? Ich stelle die steile These auf. Dennis, du hast vollkommen recht, die Taktik hat gefehlt, aber wenn ich mir die anderen Bundesliga-Mannschaften so ansehe, sehe ich da auch nicht wirklich viel von der Taktik. So alles Platz 10 abwärts, 7 abwärts.
Das stimmt, ja, da hast du schon recht. Es ist definitiv auch dann die Frage, was ist die Alternative?
Richtig.
Wir werden
Nächster
eh
Punkt.
nie ins finanzielle Risiko gehen, ins wirkliche, was dann, wenn du jetzt einen Trainer holst, der eventuell dann sagt, okay, ich kann euch eine Taktik bieten, aber ich brauche, so wie wenn die Bayern oder was weiß ich, wer einen Trainer holt, der sagt dann, okay, ich brauche hier, brauche ich die Spieler, die habe ich schon länger beobachtet, guckt, dass er sie mir holt und dann kann ich hier mein taktisches System umsetzen. Das geht ja bei uns schon mal gar nicht, weil da der finanzielle Riegel davor geschoben wird. Dann muss ich auch sagen, bin ich überhaupt kein Freund davon, dass das dann so im Endeffekt mit einem finanziellen Risiko verbunden wäre. Denn wer sagt mir denn, dass das wirklich dann so funktioniert, wie sich das irgendjemand ausgedacht hat, eventuell dann auch nur in der Theorie bisher wirklich erfolgreich war und in der Praxis eventuell, sobald es ein bisschen kritisch wurde, nach der Hälfte der Saison schon wieder den Hut nehmen durfte? Sind ja ein paar Trainerkandidaten auf dem Markt, wo man sagen muss, eventuell, wenn das alles anders gelaufen wäre, ich weiß jetzt auch nicht, ob jemand im Gespräch ist momentan bei der Eintracht, vielleicht weißt du da mehr, Marvin, wer da als Nachfolger, als möglicher potenzieller Nachfolger gehandelt werden könnte. Aber eigentlich muss ich wirklich sagen, ein Thomas Schaaf, der mit zumindest ja, versucht diese taktischen Sachen. Ich denke ja mal, er hat ja einen großen Trainerstab und so weiter. Er hat garantiert auch einen Taktiktrainer noch extra. Also es müsste eigentlich doch jetzt mal funktionieren, dass auch ein Thomas Schaaf wie in zu guten alten Bremer Zeiten da eine gewisse Taktik auch ins Spiel bringt und hoffentlich auch mit ein paar, na, zumindest 2, 3 Verstärkungen im Sommer da was Gutes auf die Beine stellen kann. Und wir weiterhin den Zufall auf unserer Seite haben, wie du schon sagst, ein Alex Meyer nochmal eine geniale Saison spielt und dann ja, sind wir ja schon zufrieden. Und nach 2 Jahren Schaaf kann man meiner Meinung nach besser sagen, oh, das, jetzt gehen wir im Guten auseinander. Schaaf hat hier seine Chance gehabt. Wenn es geklappt hat, ist super, dann kann er auch noch ein Jahr bleiben. Wenn es nicht geklappt hat, kann man nach 2 Jahren zumindest sagen, man hat ihm die Chance gegeben, man hat ihm auch ein gewisses Budget zur Verfügung gestellt. Wenn er es nicht nutzt, selbst hat er wirklich schlecht gemacht. Wenn er es jetzt nach der Saison nutzen sollte, muss man sagen, wow, super, dann nehme ich auch meine vorherige Kritik mit nur guter Trainer und nicht hervorragender Trainer zurück und sage Thomas Schaaf, super gemacht.
Also du stimmst zum Beispiel unserem Facebook-Nutzer Andreas Hubert, Dietrich Petrucci, ein interessanter, kompletter Name, nicht zu, der halt sagt, er will de facto einen neuen Trainer. Du bist
Kontrainer. Ja, wenn ja, also ich muss wirklich sagen, dann gerne per Twitter oder Facebook oder wie auch immer gute Vorschläge und dann lasse ich mich da gerne überzeugen.
Das heißt,
also, für dich ist es... Mir fällt nur niemand ein, der wirklich, ja.
Ja, das heißt also, für dich ist es
alternativlos momentan. Ja. Das ist tatsächlich momentan so eher mein Problem. Ich sag mal, ich habe nichts dagegen, einen Schaaf rauszuwerfen und neu anzufangen. Aber ich sehe nicht wirklich da jemanden, der diesen Job wirklich mit dieser Basis. Du hast es vorhin richtig angesprochen, Marvin. Welcher Trainer soll das gut machen, wenn ihm die Leistungsträger jedes Mal wegfallen?
Ja. Okay.
Wie soll das funktionieren?
Siehst du mal. Ja, es ist interessant, wie sich gewisse Zwischennuancen dann halt präsentieren. Ich muss auch sagen, ich habe letztens beim Rasenfunk gemeint, dass ich nicht denke, dass Schaaf allzu lange Trainer bleibt. Daran halte ich auch fest, gehe aber wirklich davon aus, dass das Jahr auf jeden Fall, also bis 2016 noch mitgenommen wird. Und ich glaube, danach wird ein neuer Cut gemacht. Ich gehe eher davon aus, dass es mittlerweile relevanter ist, dass die Eintracht sich im Sportbereich, denn Heribert Bruchhagen wird ja die Eintracht nach der kommenden Saison verlassen, dass da der Fokus drauf liegt, dass da der Nachfolger gefunden wird, der wird eingearbeitet und 2016 wird dann die Rolle des Trainers neu überprüft. Ich gehe nämlich also folglich
komplett fest davon aus,
ja, dass Schaaf in dieser Saison oder in der kommenden Saison noch Trainer bleibt und sollte nichts Dramatisches passieren. Ne? Das weißt du nie. Hast du denn, um bei dem Thema noch ein bisschen zu bleiben, hast du denn den Doppelpass gesehen, wo er da war?
Leider nein.
Ich habe ihn gesehen. Das war ein obskures Erlebnis, um es mal so zu sagen. Da war der Jan-Christian Müller von der Frankfurter Rundschau. Der hat dann im Internet auch ganz viel negative Kritik eingesteckt, von wegen, dass er sich schlecht verkauft hat, dass er die Eintracht nur schlecht machen will. Schaafs Rolle wurde dagegen relativ positiv gesehen, hat versucht, das mit Humor und abzubügeln, aber du hast schon gemerkt, er war angefressen. Und das ist eigentlich der Punkt, auf den ich eigentlich nur reingehen will. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Kritik in den letzten Wochen an Schaaf auch an ihm kratzt. Und ich weiß auch nicht, ob er dann total den Bock dazu hat, sich das nochmal ein Jahr zu geben. Gut ist, und das fand ich auch interessant, in welcher Deutlichkeit die Frankfurter Eintracht das gemacht hat, dass sie sich hinter ihn gestellt hat. Gestern gab es ja noch mal eine Sitzung, da wurde eindeutig beschlossen, wir stehen weiter zu Schaaf. Das hat mich sehr gewundert, dass das auch öffentlich per Facebook und offizieller Website gemacht wurde. Das hat die ganze Sache schon fast wieder ein bisschen delegitimiert, oder?
Ja, irgendwie schon. Also es ist ungewöhnlich. Also es ist nicht unbedingt, dass man das eigentlich noch mal so deutlich klar machen muss. Aber da merkst du, was da für ein mediales Feuerwerk abgefeuert wurde offensichtlich vorher. Ja. Weil ansonsten würde da kein Mensch auf die Idee kommen, das überhaupt über die ganzen Kanäle publik zu machen.
Das ist genau der Punkt. Jan-Christian Müller hatte ja halt diesen Punkt angesprochen, dass es diese Sparte gibt, HB scharf und dann halt einen konträren Punkt mit Stäubing, der jetzt auch bald in Eintracht Vorstand und so weiter sofort reinkommt, da vorher schon diese Position bekleidet hat und jetzt halt noch eine Position prominenter einnimmt, dass er so die gegensätzliche Position einnimmt und dass es deswegen solche internen Bewegungen gibt. Wir werden sehen. Ich glaube schon, dass wir die Frankfurter Rundschau, und da muss ich vielen Fans auch widersprechen, die Frankfurter Rundschau ist ja kein Drecksblatt. Das wird aber oft medial so verkauft, wenn man das nämlich in der letzten Zeit mal sieht, wenn man sich die Fanseiten der Eintracht anschaut, da wird unglaublich viel gegen die Rundschau geschossen. Da wird unglaublich negativ auch gegen Jan-Christian Müller, der sich auch de facto wirklich nicht gut verkauft hat, mit dem Doppelpass geschossen. Da geht es sehr gegen diese Schreiberlinge, um es mal so zu sagen, gegen die Journalisten. Ich denke schon, dass die gewisse Quellen haben, dass die über Themen ganz genau Bescheid wissen, aber ich gehe davon aus, dass de facto die Position von Schaaf dementsprechend im Verein noch nicht so geschwächt ist, dass das, was sie wissen, was vielleicht im Ideenkreis einiger Personen vorherrscht, dass das nicht zwingend umgesetzt wird. Ich glaube, da war es eher der Fehler, dass man sich zu weit mit irgendwelchen Informationen nach draußen gewagt hat, obwohl die noch nicht wasserdicht sind. Ich glaube, darin liegt das Problem. Ich finde aber, ganz abgesehen davon, sehr interessant, wie schnell dieses Bashing gegen Journalisten auch ist. Das haben wir in anderen Bereichen auch. Aber gut, da muss man beide Seiten verstehen. Gut, also...
Das stimmt.
Deine Position Schaaf könnte bleiben, weil wir keine Alternative haben. Alternative ist nämlich wirklich ein Problem. Mir fällt de facto gegenwärtig einfach auch gar keiner ein, außer Jürgen Klopp natürlich.
Ja, genau. Ja, genau. Also gegen Jürgen Klopp, dann muss ich sagen, na gut, dann ist es für mich auch okay, wenn Schaaf jetzt schon aufhört.
Ja, du musst natürlich überlegen, Thomas Schaaf ist eine Personalie, ist eine Persönlichkeit und ist auch irgendwo, ich will nicht sagen eine Legende, aber naja doch, ist schon eine kleine Trainerlegende. Den feuerst du ja nicht nach einem Jahr, weil deine Mannschaft auf Platz 8 oder 9 gelandet ist. Ne? Das ist absolut widersinnig.
So ist
es. Das kannst du auch keinem verkaufen. Deswegen, wir sind nicht abgestiegen. Wir sind ein bisschen unter den Erwartungen zurückgeblieben, weil die Hinserie gut war. Rückserie war scheiße. Da muss man überlegen, was man jetzt macht. Ich stimme dir zu. Schaaf muss bleiben. Auch wenn ich nicht sein größter Fan bin, ich will auch endlich eine Taktik sehen. Ich muss aber sagen, es gibt ein paar Punkte, die nicht genügend Erwähnung finden. Schaaf hat es gut gemacht, die Jugend weiter zu integrieren, noch nicht hundertprozentig, aber Stendera ist ein fester Bestandteil dieser Mannschaft, war er davor, und der Fee noch nicht immer zwingend. Und auch Kittel hat immens viel Einsatzzeit bekommen. Und das sind
das
schon
stimmt.
Positive Elemente. Das darf man nicht komplett außen vor lassen. Also er macht schon ein bisschen was. Da muss noch mehr kommen. Aber Dennis, du hast vollkommen recht. Das hast du vorhin angesprochen. Die Kaderplanung wird essentiell für die nächste Saison sein. Und Fakt ist aber auch, dass wir, wenn wir nochmal so Chancen bekommen, wie in dieser Saison, dürfen wir die wirklich nicht mehr liegen lassen. Denn ein ähnlicher Saisonverlauf dürfte in der nächsten Runde nicht mehr toleriert werden.
Ja, auf jeden Fall, beziehungsweise da werden wir auch definitiv, weil du es jetzt so schön gesagt hast, ein Thomas Schaaf wird nicht rausgeschmissen, wenn wir 8., 9. oder 10. sind, aber man muss sagen, mit der Leistung sind wir nächstes Jahr wahrscheinlich eher um Platz 14 zu finden, das ist halt, oder sagen wir 13, das ist ja diesmal einfach nur dem kompletten Wahnsinn dieser Tabelle und dieser Spielsaison, ist ja so knapp wie... Das kann ich mir ja gar nicht erinnern, dass das mal seit Jahren ist das mal wieder so knapp da im Mittelfeld. Wir sind es ja teilweise dann, du konntest ja die ganze Zeit noch absteigen, wirklich bis Platz, was waren wir denn vor dem Spieltag? 10, 11? War ja die Gefahr noch riesig.
Ja.
Das hat man natürlich auch lange so nicht.
Genau, das ist es. Also es ist wirklich unfassbar. Diese Saison ist absolut unfassbar. Schön, dass du die Überleitung jetzt gefunden hast. Ich wollte nämlich mit dir eh noch über den Abstiegskampf reden. Denn was wir in dieser Spielzeit sehen, ist vollkommen anders als die letzten 5, 6 Jahre, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist definitiv mal... Du siehst das ja auch, dass gar nicht dieser Abstand hinten ist. Normalerweise war dann immer schon, 32. Spieltag. Jetzt ist der erste Absteiger ist fix. Ja, das war eigentlich ja oft so. Da hast du gesagt, oh, Tabellenplatz 18, der kommt nicht mehr dran. Okay, gut. Oder wenn er Glück hat, kommt er noch auf den Relegationsplatz. Heute ist die Situation so, ich glaube, der Letzte hat 30 Und im Endeffekt kann bis Hertha, kann jeder noch unten richtig übel reinrutschen. Also da ist Direktabstieg wirklich möglich.
Auf jeden Fall. Erzähl weiter.
Also ich glaube, Mainz hat es gepackt. Sie müssten, glaube ich, vom Torverhältnis gut genug sein, dass sie nicht mehr absteigen können. Aber selbst die sind dann nur durchs Torverhältnis eventuell gerettet, wenn unten die Mannschaften gewinnen. Also es ist schon verrückt. Es ist schon wirklich verrückt.
Absolut verrückt, wie du es gesagt hast. Mainz kann nicht mehr reinrutschen. Ich denke, die sind mit 37 Punkten einigermaßen gerettet. Wie du gesagt hast, Torverhältnis, da müsste schon immens viel passieren. Das passiert nicht. Aber Hertha, 34 Punkte, Tabellenplatz 13 und 18 der Tabellenplatz. Stuttgart mit 30 Punkten. Ich habe es mal durchgerechnet. Ein Kumpel von mir hat es auch durchgerechnet bei Twitter. Wenn du die Situation ganz, ganz problematisch konstruieren willst, kann am Ende des 34. Spieltages jeder 34 Punkte haben da unten. Und dann kommt es nur aufs Torverhältnis drauf.
Wahnsinn.
Das musst du dir mal geben. Und du weißt ja, wie es in den letzten Spielzeiten war. Ich erinnere an den letzten Abstieg der Eintracht, an die ganzen anderen Saisons danach. Da hat sich keiner mehr drum geschert. Da gab es keinen Kampf um den Abstieg. Da war es ein Schneckenrennen, wer es noch irgendwie schafft. Aber diesmal, HSV, unfassbar, holen Bruno Labbadia, wurden tausendfach belächelt. Und mittlerweile läuft es. Die holen die Punkte. Katscher war schon dreimal weg vom Fenster und plötzlich ist der Goalgetter. Das ist die Bundesliga. Das ist das, was die Bundesliga momentan absolut faszinierend macht, weil das Meisterschaftsrennen interessiert eh keinen. Ist ja alles schon gelaufen. Aber das ist unfassbar. So Stuttgart gewinnt. Paderborn. Unfassbar.
Wahnsinn.
Ja.
Es ist wirklich unfassbar. Wie du sagst, es ist wirklich spannend und ich muss wirklich sagen, das macht natürlich auch im Endeffekt diese Leistungsdichte dieser Mannschaften zumindest momentan da hinten auch aus. Wir haben es ja schon gesagt, es war wirklich so, okay, selbst vorne konntest du die ganze Zeit noch auf internationale Plätze hoffen. Klar, die ganz vorne waren schon eine Weile weg, aber es ist ja wirklich der absolute Wahnsinn, dass diese Homogenität dieser Mannschaften, die ja teilweise dann hast du, es war auch wirklich eine Saison, ich habe ja fast gekotzt, wenn ich meine Online-Wetten mal gemacht habe, weil du die Spieltage null voraussagen konntest.
Nee.
Es war einfach nur zum Kotzen, ja, also da hat immer mal dann, hat auf einmal der Tabellenletzte gegen Tabellenvierten gewonnen, ja, wo du sagst, was ist denn hier auf einmal los? Oder gegen zumindest eine Fünften, wo du sagst, die hatten so einen Lauf und auf einmal wird alles umgedreht, was ist denn da los? Also es ist schon verrückt und definitiv eigentlich eine schöne Sache, weil so bleibt es wenigstens spannend und es gibt wenigstens was zu gucken. Man muss nicht nur die zweite Liga gucken, um mal kurz Darmstadt nochmal an der Stelle zu dem gestrigen Sieg zu gratulieren. Gut. Auch eine super Sache. Ist auch sehr, sehr spannend, muss ich wirklich sagen. Zweitliga da, das Aufstiegsrennen insbesondere durch eben Darmstadt zu verfolgen. Aber auch dieser Abstiegskampf, es ist ja wirklich hier, wenn wir da hinten drin stehen würden, mir würden ja alle Haare ausfallen. Da wäre ich ja kaputt. Also das ist wirklich, das bleibt spannend bis zum 34. Spieltag. Und da siehst du diese Konferenz, das ist ja auch das Schöne, dass du alle Spiele zur selben Uhrzeit angepfiffen hast, samstags. Also super, also da freue ich mich wirklich schon tierisch drauf als neutraler Fan. Wenn ich da unten mit drin stehen würde, würde ich total ausrasten und könnte mir das gar nicht angucken. Oder mit am besten hier ins Krankenhaus legen schon.
Dennis, seien wir ehrlich, wenn wir wieder im Abstiegskampf, wir würden uns jeden Abend auf ein paar Bierchen treffen, um das irgendwie zu verkraften. Ja, denn das ist eine mentale Schwierigkeit.
Ja,
sonst
geht's nicht, ja.
Ja, auf jeden Fall jetzt nicht anders. Ja, da wäre ich will jetzt nicht weiter Alkohol propagieren, ich höre jetzt sofort damit auf. Ja, aber es wäre definitiv ein großes Problem, wenn du dir überlegst, so Mannschaften wie Hannover, von denen ich nicht nach der Hinrunde nicht damit gerechnet habe, dass sie jetzt komplett da unten reinrutschen. Die sind mittendrin im Abstiegskampf mit lediglich 31 Punkten. Ja? Mussten selbst auf einen Trainer wie Michael Fronzek zurückgreifen, der wahrlich keine Koryphäe ist. Und dann hast du Tabellenplatz 18 Stuttgart. Da habe ich gesagt, gegen Schalke, als sie 2-1 geführt haben und haben 2-3 verloren, habe ich gedacht, okay, jetzt sind sie weg, alles gut, macht's gut, auf jeden Fall, Schwabenland, zweite Liga, tut mir leid für euch. Und jetzt gewinnen die wieder, die gewinnen ihr Heimspiel und die haben von allen, als Tabellenplatz 18, von allen das leichteste Restprogramm und können mit dann 36 Punkten noch ganz locker den Nichtabstieg schaffen. Also es ist unfassbar, das ist für wirklich für den neutralen Zuschauer, so wie wir es momentan sind, ein Genuss, Ich freue mich jetzt schon tierisch auf den Samstag und freue mich auf den tierischen auf den Samstag in 2 Wochen. Das wären für mich wirkliche Fußballfeste. Da geht es nochmal richtig um was. Und bin aber sehr froh, dass wir als Eintracht-Fan das in dieser Saison nicht erleben müssen.
So ist es. Dennis, also da muss ich wirklich sagen, bin ich auch super froh.
Ja. Dennis, noch abschließend dein Tipp. Wir werden das nächste Woche nochmal probieren. Ja, dann wissen wir mehr. Aber was denkst du? Oh, wir müssen ja jetzt eigentlich noch über den nächsten Gegner sprechen, fällt mir gerade auf. Ich wollte ja eigentlich nur noch über den Abstieg.
Ist kein Problem. Ich hab hier auch gerade, bei mir verschiebt sich's um eine Viertelstunde. Also das passt alles sehr gut.
Okay.
Der Anschlusstermin hieran.
Dann.
Dementsprechend passt das wunderbar. Können wir also alles machen.
Okay.
Würde ich sagen, kommen wir auch erst nochmal auf den nächsten Gegner. Das wäre also Hertha, hat man ja vorhin schon gesagt. Ja, für mich definitiv ein Gegner, den wir schlagen können. Den wir mit einer Leistung wie am, wenn wir an die Leistung von Samstag anknüpfen können, dann auch wirklich dominieren können. Denn Hertha, müssen wir ja wirklich sagen, ist definitiv nicht gut drauf. Hm. Oder war zumindest in der Saison bisher nicht wirklich überzeugend. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ging denn das letzte Spiel von der Hertha aus?
Die haben gegen Dortmund 2-0
gegen wen gespielt?
Gegen Dortmund.
2-0 verloren. Na gut, gegen Dortmund darf man mal 2-0 verlieren. Aber also ich muss sagen, ich denke, da ist schon was drin. Wir haben natürlich jetzt ein bisschen, wir hatten es ja vorhin schon kurz angesprochen, das Problem mit Dojewitsch fällt aus. Was sind sonst für Ausfälle zu beklagen? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wer da von uns noch sonst angeschlagen ist.
Ich glaube, das war es sonst im Großen und Ganzen. Ich glaube, da passiert nicht mehr viel. Also Medojevic fällt aus, dafür wird dann wahrscheinlich wirklich Flum in die Mannschaft rücken und ansonsten wird es so bleiben, wie es ist. Es gibt keine großartigen Beschwerden, die jetzt darauf hindeuten, dass uns noch mehr Spiele am Samstag fehlen werden. Also das ist okay.
Das ist schon mal perfekt. Ja. Die Frage ist, von der Aufstellung her, würdest du wahrscheinlich auch wieder ähnlich spielen wie dann am Samstag? Also Trapp, Chandler, Zambrano, Russ und Oczipka hinten als Abwehr-Bollwerk.
Genau.
Wenn man Trapp natürlich im Tor natürlich, dann Hasebe und Flum dafür dann an der Stelle.
Und ich fand auch die Variante
und, auf links, vorne auch
nicht schlecht.
Fand ich auch nicht so schlecht, auf jeden Fall. Ich war auch froh, dass ein Aigner mal wieder da ist, obwohl er noch nicht so hundertprozentig im Spiel war. Teilweise zumindest hatte man, der ist, denke ich, jetzt fürs nächste Spiel definitiv nochmal zusätzlich motiviert und brauchbar. Seferovic ja so oder so. Stendera auch meiner Meinung nach den Vortritt vor Inui auf jeden Fall verdient. Mhm. Und die Frage ist natürlich, ein Jagba brauchst du aber im Endeffekt momentan noch nicht für einen Oczipka, gerade wo Oczipka so ein gutes Spiel gemacht hat, wäre das jetzt sinnlos, ihn auszutauschen.
Ich würde das auf gar keinen Fall machen. Ich würde Oczipka definitiw drin lassen und würde eher überlegen, mit Iniowski wieder zu starten auf der linken offensiven Seite und dann vielleicht, weil Jagba kann ja auch offensiv gut spielen, und dann vielleicht eine Halbzeit den Wechsel zu machen, Jagba jetzt je nachdem, wie der Spielstand ist. Ne? Wenn du natürlich führst, dann würde ich Iniowski drin lassen, weil er defensiv stärker ist. Ne? Also das sind so Spielarten, mit denen du dann versuchen musst, einfach zu hantieren, je nach Spielstand. Wird aber an sich die gleiche Aufstellung bevorzugen wie in der letzten Woche. Medojevic ist echt schade, dass er ausfällt, aber Flum wird ihn, denke ich, noch besser ersetzen. Der kommt jetzt vielleicht dann auch nochmal ein bisschen mehr
rein. Wir haben ein großes Problem, Marvin. Ich sehe gerade was. Russ ist gesperrt.
Ach du Scheiße, das habe ich ja
nicht. Fünfte gelbe Karte.
Das ist natürlich, das ändert vieles, denn...
Ja, leider, ich habe es gerade nochmal nachgeschaut gehabt, ich war mir nämlich nicht sicher, ich dachte nämlich, dass irgendein Spieler auf jeden Fall gelb gesperrt ist, ich dachte, dass eventuell ein weniger wichtiger Spieler wäre, aber nein, leider hat es Russ getroffen, fünfte gelbe Karte, da haben wir natürlich jetzt wieder ein Problem mit unserer Innenverteidigung, die meiner Meinung nach dann eventuell ein Flum in der Innenverteidigung, weiß ich nicht, vielleicht doch lieber ein Kinzombi mal spielen lassen, obwohl das natürlich auch wieder ein totales Experiment wäre.
Ja, Matlung rückt ja wieder zurück, ne? Also ich denke, der war doch auch nur gelb gesperrt, wenn ich das richtig sehe, oder?
Der war vor dem Spiel nur gelb gesperrt. Ich dachte, der wäre verletzt gewesen. Okay.
Ja, ich glaube, er war nur gesperrt.
Dann wissen wir ja, wer...
Genau. Ich denke nicht, dass da großartig Experimente gemacht werden, auch wenn ich Konsombi ganz gut finden würde. Ist ja klar, das habe ich jetzt auch schon oft genug kundgetan. Gehe aber eher davon aus, dass dann der gute Matlung zurückrückt. Man muss sich sowieso überlegen, ob es nicht vielleicht an der Zeit wäre, doch nochmal den Vertrag zu verlängern. Das klang jetzt auch mehrfach bei Facebook, bei unseren Facebook-Freunden an, die gerne halten würden. Also da muss man vielleicht von Eintracht-Seite nochmal drüber nachdenken. Aber wollen wir den Leuten jetzt nicht zu sehr reinreden. Ich denke auf jeden Fall, dass Matlung wieder reinrückt. Das ist auch ganz cool. Denn der Spieler gegen seinen ehemaligen Verein, für die Hertha, hat er ja viele Jahre gegen den Ball getreten. Aber dann würde ich ansonsten nichts mehr ändern. Schade, dass Roos ausfällt, weil der immer jemand ist, der in dieser Saison die Mannschaft hochgehoben hat.
Und die Stabilität in die Innenverteidigung auch gebracht hat, muss man wirklich sagen. Das ist einer, der auch mit nach vorne gegangen ist. Mir ist gerade noch eine Szene eingefallen. Das war auch im Spiel, wo er einfach mal im Spiel vorne im Strafraum aufgetaucht ist. Leider dann den Kopfball war das, glaube ich, nicht so richtig getroffen hatte. Aber das war wirklich auch, wo man gesehen hat, Mann, der hat auch Lust zu spielen und ist froh, dass er wieder dabei sein kann. Ist natürlich schade, dass er jetzt ausfällt. Gerade für so ein Spiel, wo du jetzt noch sagen hättest können, okay, jetzt versuchst du die Konstanz zu halten, versuchst die Innenverteidigung insbesondere oder generell die Verteidigung wieder stabil zu halten. Wir wissen ja, was wir von einem Matlung, die in einigen Spielen leider geboten bekommen haben. Hoffen wir mal, dass er da jetzt einigermaßen seine Laufdefizite durch gutes Stellungsspiel ausgleichen kann.
Also ich denke, ohne Frage, dass das Potenzial hat, weil es wirklich so ist. Ich denke, den kannst du dementsprechend motivieren, dass es in seiner ehemaligen Mannschaft da nochmal ein bisschen Gas geben wird, weil es kann ja für ihn wirklich die letzte Bundesliga-Saison sein. Es gibt ja auch Gerüchte, dass er ins Ausland geht.
So ist es.
Die USA ist ja im Bereich des Möglichen. Für ihn dann nochmal als einer der letzten Spiele in der Bundesliga gegen seinen alten Verein zu spielen, hat auf jeden Fall seinen Reiz. Und damit könntest du ihn motivieren. Ich denke, Motivationsprobleme sollten bei ihm sowieso nicht vorherrschen. Das könnte ganz gut werden. Dein Tipp?
Mein Tipp, trotz Russ-Ausfall tippe ich auf einen Sieg unserer Eintracht und gehe aber leider durch diese Innenverteidigungsproblematik von einem 2:1 aus.
Okay. Ich muss ganz kurz sagen, für mich spielt die Hertha eine ganz widerliche Saison. Finde ich absolut fürchterlich.
Der Jawohl.
Fußball ist unerträglich. Ich kann nicht verstehen, dass diese Mannschaft nicht auf einem Abstiegsplatz steht. Das hängt aber vielleicht auch wirklich damit zusammen, dass die Mannschaften, die ganz unten stehen, noch schlechter waren über weite Teile der Saison. Natürlich ist es klar wegen den Punkten. Aber was die Hertha auch an Spielen gewonnen hat, die nicht zu erklären sind, da muss man sagen, die Berliner...
Wir haben in der Hinrunde sehr, sehr glücklich am Anfang gut Punkte geholt.
Ja, das hing natürlich.
Wir hatten in der Hinrunde, glaube ich, am Anfang gut Punkte geholt, ja.
Das hing maßgeblich auch damit zusammen, dass sie Salomon Kalou geholt haben, der einige Siege für sie eingetütet hat, oft getroffen hat. Da mussten sich die gegnerischen Mannschaften auch erst darauf einstellen. Mittlerweile haben sie das ganz gut gemacht. Aber wie gesagt, die Hertha spielt eigentlich eine schlechte Saison und dementsprechend bin ich ganz frech und sage: Endlich holen wir mal wieder einen Auswärtssieg. 3:2. Es wird ein torreiches Spiel, weil wir wieder unsere fast liebgewonnenen Abwehrdefizite wieder zeigen. Aber wir werden siegreich vom Platz gehen und Seferovic trifft mal wieder.
Ja. Sehr gut. Ja, wäre ich zufrieden mit. Also da sage ich nichts. Also 3:2 wäre auch für mich völlig in Ordnung. 2:1 bin ich aber auch. Also Hauptsache, wir gewinnen mal wieder auswärts und dieser elendige Trend wird nicht mit in die nächste Saison genommen, sondern das wird jetzt hier wirklich beendet.
Genau der Punkt. Auf jeden Fall. Und es kommen sehr, sehr viele Eintracht-Fans wieder mit. Ich habe gehört, das ist das letzte, ja, ist ja klar, das ist das letzte Auswärtsspiel der Saison. Das wird für viele eine richtig coole Tour. Die haben alle Bock. Da gibt es wieder Sonderzüge. Da kannst du als Eintracht Frankfurt dich nicht mit der Niederlage verabschieden. So sieht's aus.
Bin ich völlig zufrieden. Wenn wir da wirklich was holen, können wir auch ganz entspannt zum letzten Heimspiel dann.
Auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir tüten die Folge für heute ein. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen.
Jawohl.
Heute ganz verändert im Endeffekt. Ja, leider ohne René, leider ohne die Alex. Und ich sitze am Mischpult und muss das mit meinem elendig alten Mac Mini machen. Ich sag euch, der röhrt bis zum geht nicht mehr. Der braucht ja mittlerweile 3 Minuten, damit er mal eine Chrome-Seite lädt. Ihr könnt euch vorstellen, welches Jammertal ich gerade durchschreite. Ich hoffe, dass ich das dann auch dementsprechend bald uploaden kann. Ich sitze auf jeden Fall die ganze Nacht dran und würde sagen, Dennis, wir verabschieden uns jetzt, ne?
Jawohl, so machen wir es. Vielen Dank auch an dich, dass du das so super gemacht hast. Von meiner Seite aus habe ich keine Mängel festgestellt. Gucken wir mal, ob das jetzt alles so klappt. Und ja, hat doch alles prima geklappt.
So, okay. Also, macht's gut. Ich probiere das mal mit diesem Outro.